Liebe Karfreitagsgemeinde, 7 Worte hat unser Jesus am Kreuz gesprochen. Das erste Wort steht in Johannes 19, wo der Herr zu Maria sagt: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, nämlich zu Johannes: Siehe, das ist deine Mutter. Das zweite Wort aus Lukas 23, Vers 34: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das dritte Wort aus Lukas 23, Vers 43: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das vierte Wort wird zweimal überliefert in Markus 15 und Matthäus 27. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das fünfte Wort, Johannes 19, Vers 28. Mich dürstet. Das sechste Wort, Lukas 23, Vers 46. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das siebte Wort, aus Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. 7 Worte sind uns überliefert, die Gottes Sohn vom Kreuz herabgesprochen hat. Worte der Fürsorge, Worte des Schmerzes, ein Schrei, ein Seufzer. Die Augen und Ohrenzeugen haben dafür gesorgt, dass wir heute Morgen wieder unter diesem Kreuz stehen können. Wir wissen nicht, ob unser Herr noch mehr gesagt hat in diesen 6 Stunden der Kreuzigung zwischen 9 Uhr vormittags und 15 Uhr nachmittags. Auf alle Fälle wollte es Gott, dass uns ausgerechnet diese 7 Aussprüche mitgeteilt werden. Das ist Originalton, wie der Herr Jesus seinen Karfreitag selbst verstanden hat. 7 Worte, Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. 7 Sätze wie Edelsteine, jedes Wort wie ein Hammerschlag, 7 Originalzitate. Wir haben in der Kunst, etwa in der Musik, eine starke Spur hinterlassen. Denken wir an Joseph Haydns Oratorium oder Heinrich Schütz' Komposition, die 7 Worte Jesu am Kreuz. Und es empfiehlt sich, diese 7 Worte auswendig zu lernen. Das wäre eine schöne Aufgabe für diesen Karfreitag. Und dabei hat sich mir folgende Aufteilung aufgedrängt, die ist sehr hilfreich. In 3 Worten setzt Jesus noch am Kreuz sich für andere Menschen ein. In 2 Worten äußert der Herr eine tiefe Not, die ihn persönlich betrifft. Und in den letzten beiden Worten klingt schon der Sieg durch, den Gottes Sohn am Kreuz erringt. Also die ersten 3 Worte befassen sich mit anderen, für die er sorgt. Frau, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann 2 Worte, die die Not unseres Herrn ausdrücken. Mein Gott, warum hast du mich verlassen und mich dürstet? Und die letzten beiden Worte, die schon den Sieg verkünden. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht. So können wir diese 7 Worte uns gut einprägen. Und es ist ein unfassbares Vorrecht, diese Worte lesen und bedenken zu dürfen. Und jeder Prediger, der das mit Zittern und Zagen wagt, kann nur beten: Herr, bewahre mich davor, deine kostbaren Worte zu verharmlosen oder zu verwässern. Lass uns noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir stehen staunend und auch erschüttert vor deinem Kreuz. Und du hast es uns selbst ausgelegt in diesen Worten. Und Herr, gib, dass wir durch alle Worte, die wir zu machen versuchen, doch zu deinen Worten durchdringen und dir jetzt begegnen dürfen. Amen. Man kann nicht mit letzter Sicherheit bestimmen, in welcher exakten Reihenfolge die Sätze am Kreuz gesprochen wurden, und doch wird eine gewisse innere Logik deutlich, mit der diese Aussprüche und Ausrufe zusammengehören, und darauf wollen wir jetzt achten. Gleich zu Anfang fällt auf, wie der Herr sogar am Kreuz, wo er ja wahrlich genug mit sich selbst zu tun hätte, immer noch einen liebevollen Blick auf die Menschen um sich herum hat, die ihn in dieser Stunde besonders brauchen. Und das ist das erste Wort zu Maria: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, nämlich Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Hier macht Jesus zwei Menschen füreinander verantwortlich, die dort fassungslos und völlig überfordert unter seinem Kreuz stehen. Sie haben diese grausame Prozedur mit eigenen Augen miterlebt, sonst wären sie jetzt nicht hier. Sie haben das alles miterlebt. Die johlende Meute, das Spießrutenlaufen vom Pilatussitz hier heraus zum Golgatha-Hügel an der Stadtmauer, die brennende Sonne, die grobschlächtigen Soldaten. Maria und Johannes können nur noch hilflos zusehen, wenigstens da sein, so nahe wie möglich, so lange wie irgend möglich. Den Sohn jetzt nur nicht im Stich lassen, Maria. Dem Freund und Herrn wenigstens in diesen Stunden treu zur Seite stehen, Johannes. Und nicht wie die anderen das Weite suchen. Miterleben, wie sie den Gefangenen zu Boden stoßen, seine Arme auseinanderreißen. Und dann pressen sie ihn auf einen Holzbalken und treiben ihm die Nägel durch Handgelenke und Fußgelenke. Und wir möchten am liebsten wegschauen und nichts mehr hören. Aber Johannes und Maria müssen das aushalten, wenn sie dort bei Jesus stehen bleiben wollen. Mithören, wie er vor Schmerzen schreit und aufstöhnt. Mit ansehen, wie sie den Schandbalken aufrichten, wie sie den gefolterten Körper zur Schau stellen, denn die Kreuzigung sollte ja abschrecken. Mit ertragen, wie er dann stundenlang zwischen diesen beiden Banditen und Mördern in der Gluthitze hängt und austrocknet. Wie er langsam erstickt, weil die durchbohrten Füße den Körper nicht mehr aufrichten können und kein richtiger Atemzug mehr gelingt. Das hat nichts, aber auch gar nichts von einem Heldentod. Das hat nichts von einem theaterreifen Philosophentod, wie ihn einst Sokrates gestorben sein soll, der ergeben den Giftbecher austrank, angeblich voller Gleichmut und Gelassenheit. Das hier ist völlig anders. Es ist brutal, es ist schonungslos. Und doch können die Tränen und das Schwarz vor den Augen und der brennende Schweiß unserem Herrn nicht den liebevollen Blick verdunkeln, mit dem er diese beiden jetzt ansieht. Und dann stellt er sie hinein in diese neue Verantwortung füreinander. Es ist Johannes selbst, der sich später, als er das Evangelium schreibt, offensichtlich an diese Szene erinnert, denn er berichtet das ja. Offensichtlich soll er Maria wie die eigene Mutter in seinen Haushalt aufnehmen. Josef, ihr Mann, war längst gestorben. Wir wissen, dass sie mit Josef zusammen ja einige weitere Söhne hatte. Die haben sich später, nach der Auferstehung, auch bekehrt. Wie zum Beispiel Jakobus. Aber zum Zeitpunkt der Kreuzigung standen sie nach allem, was wir wissen, Jesus noch äußerst kritisch gegenüber. Und einige nehmen an, dass es Johannes war, durch den sie dann eben später zum Glauben finden durften. Jetzt konnten sie ihre Mutter zwar wirtschaftlich versorgen, aber geistlich konnten sie ihr überhaupt nicht helfen, höchstens noch Vorwürfe machen. Und so sorgt Jesus dafür, dass seine überforderte Mutter für die bevorstehende harte Zeit nun unter den Schutz des zuverlässigsten Jüngers kommt. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und dann spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und so entsteht unter dem Kreuz eine völlig neue Gemeinschaft, weil der Gekreuzigte seine Leute einander zur Seite stellt. Und ihr Lieben, das ist bis heute so geblieben. Kreuzesverwandtschaft ist enger als Blutsverwandtschaft. Unter dem Kreuz Jesu entsteht eine tiefe, wunderbare Gemeinschaft. Diejenigen sind unserem Nächsten, die mit uns gemeinsam unter dem Kreuz stehen, weil sie mit ihrem Herzen an dem Gekreuzigten hängen. Darin liegt auch das Geheimnis der Mahlgemeinschaft. Das Mahl, das wir dann miteinander feiern werden heute, ist das Mahl der Kreuzgemeinde. Und es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre, von unserem Herrn zu diesem Mahl gerufen zu werden. Und es ist ihm wichtig, dass die Seinen sich dazu zusammenfinden. Es ist ihm wichtig, dass du kommst. Es geht um Jesus, nicht um uns. Und Jesus stellt uns zusammen. Jesus macht uns einander zur Aufgabe. Jesus holt uns in seine neue Familie hinein, die durch seinen Tod und durch sein Auferstehen gegründet wird. Ein anderer Ausleger hat das so umschrieben. Er sagt, diese kleine Szene ist ungeheuer liebevoll von Johannes berichtet. Inmitten des brutalen, lärmenden Geschehens der Kreuzigung, inmitten der Hasser, Gaffer und Spötter, Inmitten dieser Hölle eine liebliche und wunderschöne Szene. Jesus gründet eine neue Familie. Die Gemeinschaft der Christen, diese wunderbare Familie, entsteht entweder unter dem Kreuz oder sie entsteht überhaupt nicht. Und dann geht der liebevolle Blick unseres Herrn weiter. Er bleibt nicht stehen bei den Seinen, sondern sein Blick gleitet jetzt hinüber zu jenen, die in diesen Stunden mitarbeiten an seiner Hinrichtung. Das ist das zweite Wort. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unmittelbar vorher, in Lukas 23, Vers 33, wird berichtet, wie sie ihn jetzt ans Kreuz schlagen. Als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Und dann kommt dieses Wort: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das bezieht sich wahrscheinlich zuallererst auf das Hinrichtungskommando. Jesus sieht und erleidet diese Handlanger der Mächtigen, die da ihren Job tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber mit demselben Blick hat unser Herr auch die Schreibtischtäter in den Gerichten angesehen und Pilatus, den Handlanger der Römer. Nein, das ist keine billige oder süßliche Gnade, die Jesus hier vom Vater erbittet. Jesus ist nicht der sektiererische Dulder, der aus Naivität alles mit sich machen lässt. Jesus eignet sich schon gar nicht als Gewährsmann dafür, dass man das Böse einfach vor sich hin faulen lassen soll, weil es sich irgendwann von selbst erledigen würde. Keineswegs. Aber er betet für diese Menschen, weil er sie in ihrer hilflosen Blindheit sieht. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es wirklich nicht. Sie wissen nicht, dass sie es hier mit Gottes eigenem Sohn zu tun haben. Sie wissen nicht, welche tiefe, abgründige Schuld sie auf sich laden. Sie wissen es nicht. Wir Sünder sind nicht nur böse, sondern wir sind zugleich auch blind. Und das ist unser Hauptproblem, dass wir mit der Schmutzigkeit unserer Sünde nicht fertig werden, dass wir sie nicht mal sehen, dass wir die Tiefe und die Abgründigkeit unserer Schuld einfach nicht wahrhaben wollen und auch nicht wahrhaben können. Der Richter aller Welt zwischen zwei Gangstern als vermeintlicher dritter Gangster hingerichtet, das ist die Situation. Und die Vollzugsbeamten, die das über die Bühne bringen, und die religiösen Funktionäre, die das juristisch absichern, die reden sich ein, sie täten der frommen Sache damit noch einen Dienst. Wir wissen nicht, was wir tun, aber so sind wir. Wir ahnen nicht, wie sündig unsere Sünde ist. Wir wissen nicht, was wir tun, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Unser Schuldbewusstsein ist zurückgeblieben auf der Kleinkindstufe. Und den letzten Rest von Schuldbewusstsein haben uns einige Psychologen noch ausgeredet. Und so sind wir stumpf geworden gegenüber Gott. Wir sind platt geworden in unserem Gewissen. Und darum brauchen wir ein Wunder, um aufzuwachen. Darum brauchen wir den Anschauungsunterricht des Kreuzes. Denn nur dort in der Kreuzigung zeigt mir Gott, was ich an keiner anderen Stelle kapieren kann, wie schlimm es um meine Schuld steht. Nur dort. Kein Wunder. Wenn hochmütige, selbstgewisse Humanisten das Kreuz am liebsten aus der Öffentlichkeit verbannen wollen, sogar die Gipfelkreuze auf den Bergen stören inzwischen. Erst kürzlich schrieb der fast 71-jährige Extrembergsteiner Reinhold Messner, und das ausgerechnet noch in dem EKD-Magazin Chrismon, Zitat: Das Kreuz ist das christliche Symbol schlechthin, die Gipfel aber, die doch der ganzen Menschheit gehören, sollten nicht mit dieser einen Weltanschauung besetzt werden. Zitat Ende, Reinhold Messner. Begreifst du nicht, will man Messner entgegenrufen, dass nur hier im Kreuz die ganze Menschheit ihre Wirklichkeit ins Auge sieht? Ja, das betrifft die ganze Menschheit. Und übrigens, du Bergsteiger, wer hat diese herrlichen, imposanten Berge wohl geschaffen, in denen du herumgekraxelt bist und die dich reich gemacht haben? Wer hat sie geschaffen? Es ist der, der am Kreuz hing, hier am Kreuz. Und hier am Kreuz, da zeigt dir der heilige Gott sie genau hin. Schau nicht weg, schau bitte nicht weg, halte das aus. Das ist deine Wirklichkeit. Und das alles war nötig, um deine Schuld zu sühnen. und meine. Wer am Kreuz nicht begreift, wie schlimm es um ihn steht, wer am Kreuz nicht begreift, was ein heiliger Gott ist, der begreift es nirgendwo. Und darum hat Jesus für uns, auch für uns gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt nicht Schwamm drüber, sie wissen es nicht besser. Wirf ihnen die Gnade hinterher, sie wissen es eben nicht besser. Nein, das schließt die Bitte ein. Öffne ihnen die Augen. Öffne ihnen die Augen, damit sie endlich begreifen, was sie tun. Endlich. Und dann nach deiner Vergebung schreien. Öffne ihnen die Augen. Weißt du, warum Jesus für dich sterben musste? Weißt du es? Und dann wird der Herr plötzlich von der Seite her angesprochen, von einem der beiden Spötter, die ihn bisher beide verhöhnt hatten. Beides Zeloten, beides quasi Terroristen, Aufrührer, bereit für ihre Ideologie auch andere umzubringen. Und in Markus 15 steht es über beide, und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und sie verhöhnen Jesus, beide. Aber dann erlebt einer mitten in seinen Todesqualen genau dieses Wunder, dass ihm die Augen geöffnet werden. Einer von zweien. Und täuschen wir uns nicht, das ist nicht wahrscheinlich. 50%, das ist nicht die übliche Statistik in den Hospizen. Das ist nicht die übliche Statistik in den Seniorenheimen und Krankenhäusern und Sterbezimmern. Und plötzlich bekommt der eine Zelot Klarheit. Er bekommt Klarheit über seine eigene Situation. In Lukas 23, Vers 40 lesen wir, nachdem sie erst beide über Jesus gespottet haben, dass dann den einen die anderen auf die Augen aufgehen, da wies ihn der andere zurecht, seinen Kollegen, und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Und dann begreift er, wer Jesus ist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er wendet sich mit dieser verzweifelten Bitte an Jesus. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da hört er das dritte Wort vom Kreuz. Das dritte Wort vom Kreuz. Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und damit beantwortet Jesus ihm und uns die brennendste aller Fragen, die einen Menschen umtreiben kann. Wo gehe ich hin? Und was wird aus meinem Leben? Das nahe Sterben bereitet immer Angst, immer Ungewissheit, auch bei diesen gewaltbereiten Männern. Was bleibt nun von dem, was ich gelebt habe? Was kommt jetzt? Und Jesus wendet diesem Mann und Jesus wendet jedem, der ihn so bittet, seine ganze Aufmerksamkeit zu. Das ist ein seltsamer Rahmen für ein seelsorgerliches Gespräch, nicht wahr? Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und in diesem Wort zeigt sich die Königsvollmacht Jesu. Sein Wort ist ein Machtwort. Nur Jesus kann angesichts des Todes mit dieser Gewissheit sprechen. Nur Jesus. Und wer sich zu Jesus flüchtet, egal wer er ist und egal wo er herkommt, der bekommt immer eine Rettung erster Klasse. Dieser Gangster wird der erste Mensch, den Jesus mitnimmt ins Paradies. Und wenn man die biblischen Stellen zum Thema zusammenschaut, dann wird deutlich, die Auferstehung unseres Leibes, anders als bei Jesus, die Auferstehung unseres Leibes erfolgt erst an dem Tag, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, in der Zukunft, in Macht und Herrlichkeit. Aber auch bis dahin gilt schon, wenn wir sterben, wenn du heute Nachmittag aus dieser Welt scheiden würdest, du bist sofort bei Jesus. Sofort. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Paradies, Paradeiso im Griechischen ist offensichtlich so etwas wie der komfortable Warteraum zum ewigen Leben. So etwa ist das Paradies, der komfortable Warteraum zum ewigen Leben. Wir sind voll bei Bewusstsein, wir werden uns an Jesus freuen, wir werden schon in seiner Gemeinschaft leben. Wir sterben nicht in ein dunkles Loch hinein, ihr Lieben. Und das gilt nicht nur für den Verbrecher, sondern das gilt auch für Paulus und für alle Christen nach ihm. Und deswegen konnte Paulus sagen in Philipper 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Weil er wusste, wenn ich jetzt sterbe, bin ich beim Herrn. Philipper 1, 23. Und 2. Korinther 5, Vers 8 sagt Paulus, wir sind getrost und haben Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn alle Zeit. Wir sterben in seine Arme hinein, wir sterben nicht in ein dunkles Loch hinein, wir sterben nicht in einen Zwischenzustand hinein, in dem wir ohne Bewusstsein sind. Wir gehen direkt zu unserem Herrn. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und sogar diese notvolle Frage macht Jesus uns noch vom Kreuz aus klar. Er sagt, du brauchst nicht in Ungewissheit wie die Schlange aufs Kaninchen zu starren, wenn du an deine Zukunft denkst. Du wirst sofort, du wirst heute mit mir, du mit mir heute im Paradies. Das ist wunderbar. Und damit weißt du alles, was nötig ist, um getrost zu sterben. Und damit weißt du alles, was nötig ist, um heute zielgerichtet zu leben. Hermann Betzel, der bayerische Bischof und Konsistorialpräsident, hat im Jahr 1915, also vor 100 Jahren, Passionsandachten über diese Kreuzesworte gehalten. Und er hat diese Formulierung mit mir im Paradies so sehr geliebt. Und Betzel hat das seinen Zuhörern so richtig ins Herz predigen wollen. Und er ist dann noch im Ersten Weltkrieg, wenige Jahre nach diesen Andachten, selbst ins Paradies eingezogen. Und Betzel schreibt zu diesem dritten Jesuswort: Frage nicht, wo liegt dieses Paradies, sondern sage dir zum Trost, wo du mit Jesus bist, da bist du daheim. Frage auch nicht, wie das Paradies ist, sondern sage dir in schweren Stunden, so wie mein Herr liebevoll und freundlich ist, so ist das Paradies. Und frage auch nicht, wann werde ich dahin kommen, sondern lass dir an dem heute genügen. Und dann kommt dieser Satz, wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim. Wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim. Liebe Karfreitagsgemeinde, wie viel Trost, wie viel Stärke, wie viel Mut, wie viel Gewissheit schenkt uns der Herr noch von seinem Kreuz her. Wir suchen all überall Trost und Gewissheit und versuchen uns zu beruhigen und zu vergewissern und unser Herzchen irgendwie in Watte zu packen. Aber hier allein am Kreuz ist der Trost, nirgendwo sonst. Und wie liebevoll sieht er uns an, uns zusammen mit all den anderen Hilflosen und Umgetriebenen, die sich seit damals unter seinem Kreuz versammeln. Und hier stiftet Jesus alles, was wir für unser Leben brauchen. Gemeinschaft für die Gegenwart, das ist die neue Familie, Vergebung für die Vergangenheit, Vater, vergib ihnen, und Gewissheit für die Zukunft. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier ist alles da, was du brauchst. Es fehlt nichts. Aber dieser Schutz ist teuer bezahlt. Dieser Schatz ist unendlich wertvoll, denn spätestens jetzt können wir auch das vierte Wort nicht mehr überhören. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, 34, Matthäus 27, 46. Dieses Wort hat die Bibelleser aller Jahrhunderte erschüttert. So erschüttert wie kaum ein anderes Bibelwort. Und ausgerechnet dieses vierte Wort wird als einziges in zwei Evangelien zitiert. Auffallender Befund. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können diese Erschütterung dieses Satzes nur ahnen. Nur ahnen. Wenn wir uns klar machen, der hier spricht, der hat in einer so engen Übereinstimmung und Harmonie mit dem Vater gestanden, wie keiner vor ihm und kein anderer nach ihm. Ich und der Vater sind eins, hat der Jesus in Johannes 10, 30 gesagt. Jesus war nie ohne den Vater von Ewigkeit her. Nie. Das ist so wie bei kleinen Kindern, wenn die schon früh auf sich gestellt sind und oft von den Eltern getrennt werden, das ist sicherlich nicht gut. Aber dann fällt ihnen die Trennung von den Eltern später leichter als bei jemandem, der Papa oder Mama immer um sich hat. Natürlich sollen Papa und Mama möglichst immer um die Kinder sein. Aber wir können uns das vorstellen. Jesus war nie ohne den Vater. Jesus war von Ewigkeit her nie ohne den Vater. Keine Sekunde. Und jetzt die Trennung. Darum quält ihn das so sehr. Darum verstehen wir auch die Panik, die im Garten Gethsemane ihn plötzlich packt. Und ausgerechnet diesen Satz, sehen Sie das genau, ausgerechnet diesen Satz zitieren die Evangelien in der Originalsprache, in der Jesus ihn ausgerufen hat. Eli, Eli, lama asaftani. Das übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie wissen ja, die Evangelien sind in Griechisch geschrieben und Jesus und die Jünger haben sowohl Griechisch als auch Aramäisch gesprochen. Griechisch war damals die Weltsprache, aber in vielen Situationen haben sie eben Aramäisch geredet. Das war gewissermaßen ihre Geburtssprache und jetzt überliefert Matthäus diesen Satz in Aramäisch. So als wollten die Evangelisten auf Nummer sicher gehen und sagen, Leute, wir haben nicht falsch übersetzt, wir haben auch diesen unerhörten Satz wortwörtlich genau so, wie er gesagt wurde, euch überliefert. Jeder Irrtum ausgeschlossen. Eli, Eli, lama, asaftani. Gott verlässt Jesus. Gott Vater verlässt Gott Sohn. Und der Zusammenhang zeigt, in dieser Zeit zwischen 12 und 15 Uhr wird das ganze Land in eine tiefe Finsternis getaucht. Es ist ein kosmisches Zeichen. Und damit macht Gott dem Letzten klar, jetzt ergeht mein Gericht, mein endgültiges Gericht. Das ist jetzt auch die Wirklichkeit in der Natur. Das ist jetzt auch die Wirklichkeit in der Geophysik. Diese Finsternis ist nicht eine innere Anfechtung allein, sondern diese Finsternis hüllt Jerusalem und Umgebung in schwarze Nacht. Und wo genau passiert das Gericht? Der heilige Gott konzentriert sein Gericht jetzt auf einen einzigen Punkt im ganzen Kosmos, auf eine einzige Person aus der ganzen Menschheit. Darauf konzentriert Gott sein Gericht und darum muss er diesen einen hinausstoßen in die Nacht der Einsamkeit. Wenn Gott Gericht hält, wenn die Fratze der Sünde entlarvt wird, dann können wir nichts mehr beschönigen. Vor fast 40 Jahren hat Ulrich Parzani ein ganz wertvolles Buch über die sieben Kreuzesworte veröffentlicht. Da predigt er so ganz in der Tradition von Wilhelm Busch. Ein Schrei zerreißt die Welt. Und da hat Parzani diese Situation, in der der Vater sich vom Sohn trennen muss, so geschildert. Wir verharmlosen die Kreuzesgeschichte, wenn wir meinen, dass es Jesus vielleicht nur so scheint, als sei er von Gott verlassen. Die Schwere der Situation liegt darin, dass er tatsächlich von Gott verlassen ist. Und das ist so schrecklich, das ist so fremd, dass es bis in den Wortlaut hinein spürbar wird. Er findet keine eigenen Worte mehr für diese unaussprechliche Not. Und dann zitiert er ja aus Psalm 22. Und weiter sagt Parzani, lasst uns diesem Unbegreiflichen standhalten, dass der, der wie kein anderer in der Gemeinschaft mit Gott lebte, der, der allein der Sohn Gottes ist, jetzt von Gott weggestoßen wird in die Nacht. Er wird als Rebell behandelt, als hätte er jeden Dreck und jede Lüge und jede Form der Auflehnung gegen Gott selbst vollzogen. Er wird weggestoßen. Sein Schrei zeigt uns den Riss zwischen dem Vater und dem Sohn. Zitat Ende. Darum hat Ulrich Parzani das Buch über die Kreuzesworte eben unter diesen Titel gestellt, Ein Schrei zerreißt die Welt, weil dieser Moment die Schlüsselszene im ganzen Kreuzesgeschehen ist. Und dieses Gericht trifft den einzigen Menschen, der jemals über diese Erde ging und ohne Sünde blieb. Er ist der einzige Ort, wo die Schuld gesühnt werden kann. Weil nur er das vollkommene Opferlamm ist. Weil nur er sein sündloses Leben in die Waagschale werfen und es dem Vater stellvertretend darbringen kann für dich und für mich. Aber gerade weil Jesus ohne Sünde ist, muss ihn dieses Gericht härter treffen als jeden anderen sonst. Denn in diesen Momenten, da legt der Vater die Sünde aller auf den einen. Weil nur so Gott Gott bleiben kann. Weil nur so Gott heilig bleiben kann. Weil nur so Gott gerecht und vollkommen und ohne jeden Schuld Schatten bleiben kann. Und Gott fordert diese Sühne nicht von einem Fremden, sondern Gott leistet und erleidet diese Sühne höchst persönlich am eigenen Leibe in seinem geliebten Sohn. Und so kommen für Jesus jetzt beide Katastrophen in einem Moment zusammen. Bitte, bitte stell dir das vor, mach dir das klar. Nie vorher war Jesus ohne den Vater, jetzt ist er es völlig. Nie vorher war Jesus mit Sünde. Jetzt ist er es durch und durch. Und das kommt beides zusammen. Nie ohne den Vater, nie mit Sünde. Und jetzt beides völlig durch und durch. Und später wird Paulus das mit erschrockenen Worten beschreiben, was hier geschieht. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 21. Und Gott, das musst du dir klar machen. Gott sieht in diesem Gekreuzigten jetzt nicht nur seinen Sohn, sondern Gott sieht in dem Gekreuzigten in diesem Moment auch unseren Hass, unseren Unglauben, unsere ganze schmutzige Schuld. Das alles sieht Gott in diesen Momenten im Gekreuzigten. Und er lädt das alles auf diesen einen und richtet es in ihm, der als einziger ohne Sünde war. Das ist Karfreitag. Und jetzt wird sonnenklar, warum Jesaja 43, Vers 24 auch über meinem Leben gilt. Wo Gott sagt, ja, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. und du hast mir Mühe gemacht mit deiner Schuld. Und in den Momenten, da geschieht, was kein Verstand mehr nachvollziehen kann und was kein Denken mehr ausloten kann, dass Gott von Gott verlassen wird, um deinetwillen und um meinetwillen. Dass der Sohn plötzlich nicht mehr den Vater als Vater anruft, undenkbar vorher. Immerhin schreit er noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er schreit nicht, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und dieser Schrei der Verlassenheit, der erschüttert uns, wenn wir nicht völlig taub und stumpf geworden sind. Du, das muss dich erschüttern. Wenn du nicht völlig taub und stumpf geworden bist in unserer Trägheit und in unserer Selbstgenügsamkeit. Hast du den Schrei gehört? Noch einmal Betzel. Er sagt, ich habe es nie gewusst, was Sünde ist. Sie war mir leicht, darum nahm ich sie leicht. Das leere Wort, die lose Rede, der unreine Gedanke, der bittere Neid, der schnöde Zorn, der leere Hochmut, das ist mir alles so leicht gefallen. Und ihn, Jesus, hat es so hart beschwert. Das ist mir alles so leicht gefallen. Und ihn hat es so hart beschwert. Und dann fügt Betzel hinzu, ich lebte im Wohlbehagen der Gewöhnung, bis ich unter dem Kreuz erwachte. Ich lebte im Wohlbehagen der Gewöhnung, bis ich unter dem Kreuz erwachte. Mit anderen Worten, ich konnte gut mit meiner Sünde leben. Ich habe mich eingerichtet mit meiner Sünde. Ich habe Wohlbehagen gehabt und weiter gesündigt. Hat mir gar nichts ausgemacht. Ich hatte nicht mal die Sehnsucht, von meiner Sünde loszukommen, bis ich im Angesicht des Kreuzes Jesu endlich wach wurde und merkte, wie schlimm es um mich bestellt ist. Ich lebte im Wohlbehagen der Gewöhnung, sagt Betzel, bis ich unter dem Kreuz erwachte. Lässt du den Schrei Jesu an dich heran? Lässt du den Schrei an dich heran, damit er den Schleier deines Selbstmitleids und deiner Selbstberuhigung zerreißen darf? Siehst du, wie schlimm es um deine Sünde steht? Und selbst in diesen Stunden bewahrt Gott in jeder Sekunde die ganze Kontrolle. Denn Jesus betet in den Linien von Psalm 22. Jesus weiß genau, dass hier 1000 Jahre vorher sein Weg vorgezeichnet wurde. Wir haben das vor wenigen Tagen in der Bibelstunde miteinander studiert. Jesus weiß es genau. Aber das macht seinen Schmerz nicht kleiner. Es macht ihn jedoch gewiss, dass er gerade hier den Willen des Vaters vollendet. Das fünfte Wort ist nämlich Zitat aus Psalm 22, Johannes 19, Vers 28. Mich dürstet. So übersetzt es Luther richtig. Im Griechischen steht da nur ein Wort, dipso. Durst! So wie ein Verdurstender lechzt. Ist nur ein Wort, dipso. Psalm 22, Vers 16. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Und so das sogar das Billiggetränk, mit dem die Soldaten Jesus zu Hilfe kommen, dieser saure Weinessig, wird schon im Psalm 69, Vers 22 angekündigt. Im Psalm 69, Vers 22 heißt es, sie geben mir Essig zu trinken in meinem großen Durst. Was hier abläuft, das ist kein göttliches Passionsspiel, sondern es ist Kampf bis zum letzten Atemzug. Und er, der eben noch gesagt hat, wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6. Kommt her zu mir, trinkt aus meiner Quelle. Er bringt jetzt selbst nur noch, er presst jetzt selbst nur noch Durst hervor. Und da wird deutlich, wie der Herr unseren Durst stillt. Der Herr stillt unseren Durst nicht dadurch, dass er uns so ein paar Tröpfchen von seinem Überfluss abgibt. Nicht so billig macht er es. Sondern der Herr verdurstet für uns und stillt so unseren Durst. Er gibt alles, alles, alles. Er gibt sich kein pathetischer Heldentod, sondern mühevolles, elendes Ersticken. Verhöhnt vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Er verdurstet für dich und erstickt für mich. Und uns brennt die Frage im Herzen, hätte Gott das nicht alles auch dezenter machen können? Hätte Gott das nicht etwas gediegener, etwas kulturbewusster, etwas weniger anstößig machen können? Wenn er Jesus schon den Kelch nicht ersparen konnte, hätte er diesen Kelch nicht etwas weniger bitter füllen können. Vielleicht hast du dich auch das gefragt während dieser Predigt. Aber auf diese Frage bekommen wir keine Antwort, die anders wäre als unser Herr selbst. Als er nämlich im Garten Gethsemane gebetet hat, Herr, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wusste ja, was kommen würde. Und als Jesus den Garten wieder verlässt, da weiß er, dass es keinen anderen Weg gibt. Es gibt keinen anderen Weg. Gott enttarnt die Sünde und Gott enttarnt den Satan, der hinter der Sünde steht. in ihrer ganzen ungeschminkten Grausamkeit. Aber zugleich macht er jedem, der hinschaut, auch klar, selbst das schlimmste Elend und selbst die brutalste Gottesferne habe ich für dich durchlitten. Und darum gilt das jetzt. Wie schlimm dein Elend auch sein mag, wie schlimm deine Not auch sein mag, wie schlimm deine Schuld auch sein mag, wie schlimm dein ganzes Versagen und Vergehen auch sein mag. Ich kann dich da trotzdem rausholen und ich werde dich da rausholen, wenn du mir nur vertraust. Und darum muss das Kreuz sein. An keinem anderen Ort der Welt kannst du Gottes offene Arme so weit ausgestreckt sehen wie hier. Das Kreuz muss sein. Aber hör zu. Als Jesus diesen Seufzer des Verdurstens ausstößt, da passiert fast zeitgleich etwas Herrliches. Und Johannes weist uns in einer kleinen Nebenbemerkung darauf hin, die man fast überlesen kann. In Johannes 19, Vers 28 heißt es, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich durstet. Hast du es gehört? Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, jetzt ist es, als ob über dem Golgatha-Hügel langsam die Sonne wieder aufgeht. Haben Sie es gehört? Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, jetzt beginnt der Umschwung. Die Gaffer und die Spötter, die da drumherum stehen, die merken das natürlich noch nicht. Selbst Josef und Maria, die da mit ihm leiden, können das in ihrem Schmerz noch nicht sehen, sonst wären sie ja zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen nicht so hoffnungslos gewesen. Aber Jesus selbst erfährt schon am Kreuz, wie die Verbindung zum Vater wiederhergestellt wird. Das ist so tröstlich. Und darum wird aus Schrei und aus Durst, Seufzer schließlich Gebet. Und das ist das sechste Wort. Aus Schrei und aus Durst, Seufzer wird Gebet. Lukas 23, Vers 46. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Endlich wieder Geborgenheit. Obwohl es nicht am Kreuz schon zu einer wundersamen Wiederbelebung kommt. Also dieser letzte Schritt in den Tod, der bleibt Jesus nicht erspart. Ihm wird das Sterben nicht erspart. Die Grablegung bleibt ihm nicht erspart. Jesus muss den Tod ganz schmecken, weil er ihn nur so endgültig besiegen wird. Und dennoch darf dieser Schritt schon in der Geborgenheit beim Vater geschehen. Dieser letzte Schritt. Hast du es gesehen? Jesus nimmt wieder die Worte, die ihm die Heilige Schrift zur Verfügung stellt, auf. Wie auch bei der Auseinandersetzung mit dem Teufel in der Wüste. Es steht geschrieben. Und er zitiert hier Psalm 31, Vers 6. Wissen Sie, was im Psalm 31, Vers 6 steht? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Aber Jesus, und das ist entscheidend, zitiert nicht nur diesen Vers, Psalm 31, Vers 6, in deine Hände befehle ich meinen Geist, sondern Jesus stellt ihm ein einziges Wort noch voran. Vater. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und da steht im Griechischen Pater, und das entspricht dem Aramäischen Abba, und das bedeutet Papa. Jetzt ist alles wieder gut. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Nicht einfach nur Psalm 31 zitiert, sondern das Vater vorangestellt. Und hier erinnert uns Jesus in einer speziellen Hinsicht an sein eigenes Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie der zurückkommt in die Geborgenheit des Vaterhauses. Nein, Jesus war ja nicht eigensinnig weggegangen vom Vater. Jesus war ja nicht weggelaufen vom Vater aus Sünde, wie der verlorene Sohn im Gleichnis. Der Vater hatte ihn ja weggeschickt. Der Vater hat ihn rausgeschickt aus dem Vaterhaus in die Sünde hinein um unseretwillen. Der Vater hatte ihn ja weggeschickt aus dem Haus, um ihn mit Schuld zu beladen, mit unserer Schuld. Aber jetzt darf der verlorene Sohn Jesus nach Hause kommen. Der verloren war, weil er unsere Schuld trug. Jetzt darf Jesus heimkehren in die unendliche Geborgenheit, die es nur beim Vater gibt. Und das geschieht hier. Und uns, dich und mich, will Jesus in diese Heimkehr mit hineinnehmen. Wir dürfen jetzt nach Hause kommen, wenn wir uns fest an Jesus klammern. Und so zeigt Jesus uns in diesen Minuten auch, was Sterben für einen Christen bedeutet. Was bedeutet Sterben für einen Christen? Wie hatte Gott uns denn geschaffen? Wie heißt es denn im Schöpfungsbericht? Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihn dem Odem oder den Geist des Lebens in die Nase. So ward der Mensch eine lebendige Seele, ein lebendiges Wesen. Gott gibt uns den Geist, Gott gibt uns den Odem. Und jetzt? Jetzt in diesem Moment des Sterbens, da betet Jesus den Satz aus Psalm 31, den fromme Juden wann beteten? Vor dem Einschlafen. Das war im Grunde genommen ein Nachtgebet frommer Juden. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, im Schlaf gebe ich mich ganz aus der Hand. Im Schlafen kann ich mich nicht mehr selbst kontrollieren. Das ist uns doch auch manchmal bewusst. Jetzt schaltest du ab. Im Schlafen kann ich nicht mehr selbst auf mich aufpassen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist mein Nachtgebet. Herr, ich lege mein Leben in deine Fürsorge. Ich gebe mein Leben in deinen Schutz. Ich lege es ganz in deine Macht. Und in deiner Gnade wirst du mir in einigen Stunden ein neues Erwachen schenken. Einen neuen Morgen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und was macht Jesus? Jesus nimmt dieses Abendgebet hinein in seine Sterbestunde. Und damit zeigt er uns, Sterben ist wie Einschlafen. Sterben ist ähnlich wie Einschlafen. Ich gebe mein Bewusstsein ganz in Gottes Hand. Ich sage, Herr, jetzt kann ich nicht mehr bewusst auf mich selber aufpassen und auf mich selber achten. Ich gebe alles in deine Hand. Ich kann mich nicht mehr selbst kontrollieren. Ich gebe mein ganzes Bewusstsein in Gottes Hand. Und ich weiß, du wirst mich wieder erwachen lassen. Aber Vorsicht, das gilt nicht fürs Sterben allgemein. Das gilt nicht fürs Sterben der Menschheit oder des Menschen. Sondern das gilt nur für das Sterben derer, die mit Jesus sterben. Nur wenn du mit Jesus einschläfst, wirst du auch mit Jesus aufwachen. Nur wenn du dein Leben an ihn gebunden hast, gilt dir diese Zusage, dass du erwachen wirst in seine Arme hinein. Du wirst sterben in seine Arme hinein und du wirst erwachen in seinen Armen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Wer ohne Jesus stirbt, der wird ohne Jesus aufwachen. Und er wird ins Verderben hinein sterben. Und sein Tod wird nur seine ewige Gottverlassenheit bestätigen. Und wenn er erwacht, wird ihm klar sein, es gibt keine Hoffnung. Aber die, die zu Jesus gehören, die dürfen das voller Vertrauen beten. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So ist der Märtyrer Stephanus wenige Jahre später gestorben. Wissen Sie, was der fast wortgleich zum dann schon auferstandenen Jesus gebetet hat, als sie ihn zu Tode steinigten? Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und wissen Sie, was der Märtyrer Johann Hus gebetet hat, als sie ihn ermordeten? Er hat gebetet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. So wie der Herr Jesus selbst in dieser Sterbestunde betet und weiß, ich werde erwachen in der Geborgenheit des Vaters. Das ist der Sieg. Auch wenn die Umstehenden es noch nicht sehen. Und darum können die Umstehenden am Schluss auch die Bedeutung des letzten Wortes nicht wirklich begreifen. Es ist vollbracht. Das ist das siebte Wort. Was Jesus damit sagt, was heißt das? Heißt das, es ist jetzt endlich geschafft? Es ist vorbei? Oder heißt das, der Sieg ist errungen? Was Jesus damit wirklich sagt, wird erst zwei Tage später endgültig klar. Und darum werden auch wir dieses letzte Wort, dieses siebte Wort mit hineinnehmen in unseren Ostersonntag. Und darüber übermorgen weitersprechen. Es ist vollbracht. Da steckt schon die Osterbotschaft drin. Und darüber wollen wir übermorgen weiter reden und es weiter in dem Wort Gottes studieren. Aber lasst uns das schon heute tief in unser Herz aufnehmen, was unser Herr in diesen sechs Worten sagt. Ich wiederhole sie zum Schluss nochmal. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Das zweite Wort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das dritte Wort, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das vierte Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das fünfte Wort, mich dürstet. Das sechste Wort, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann der Ausruf des Sieges, das siebte Wort, es ist vollbracht. In diesen Worten, liebe Karfreitagsgemeinde, geschieht das, was der Maler Bartholomäus Zeitblom in einem Gemälde ausdrückt. Man kann dieses Gemälde im Eingangsbereich des Ulmer Münsters bewundern. Auf diesem Gemälde ist dargestellt, wie Gott der Vater den gemarterten, blutüberströmten, im Tode erschlafften Körper seines Sohnes dem Betrachter hinhält. So als wollte er sagen, schau, das ist für dich geschehen. Schau, ich habe es für dich getan. Schau, er hat es für dich erlitten. Diesen gekreuzigten Jesus halte ich dir hin, sagt Gott, zum Glauben. Und so zeigt Jesus sich uns selbst in diesen Worten vom Kreuz. Er zeigt sich dir in diesen Worten, in denen er dir sein ganzes Herz offenbart. Und er lädt dich damit ein, dass du ihm vertraust. Und dass du dein ganzes weiteres Leben an ihn bindest und nur noch für ihn lebst. Aus lauter Dank und Liebe. Wir beten, Herr, vor deinen Worten, da versagen unsere Worte. Und wir können nur ansatzweise und stammelnd dir danken und dich ehren, Herr Jesus, für deine Liebe und für deine Stärke und für dein großes, großes Opfer. Bitte, bitte lass uns dein Kreuz deutlich vor Augen stehen, nicht nur heute. Und bewahre uns davor, mit unserer Sünde zu spielen, die dich so viel gekostet hat. Und lass uns vor allem deine tiefe Liebe sehen, Herr. Wir wollen dich dafür ein Leben lang wieder lieben. Wir wollen dir ganz gehören. Für Zeit und Ewigkeit. Du lieber guter Herr. Amen.